In der Biologie konkurrieren zwei Disziplinen um die Deutungshoheit im Fall Darwin. Die Zoologie, die jahrzehntelang die Erkenntnisse ihres Urahns gehütet hat, und die Genetik. Viele überkommene Lehrsätze halten dem scharfen Blick der Genetik nicht stand. Immerhin, die Genomforschung hat Darwins Grundtheorie von der Evolution eindrucksvoll bestätigt. Nachdem das Erbgut vieler Arten entschlüsselt war, zeigte sich, dass alle Lebewesen der Erde, vom Menschen bis herunter zur Bierhefe, einen gemeinsamen Bestand an Genen haben, erklärt der Freiburger Genforscher und Mediziner Professor Joachim Bauer.
Obwohl sich also die Wege der Bierhefe und des Menschen vor 600 Millionen Jahren etwa getrennt haben, haben wir doch noch etwa 1000 oder sogar ein paar mehr Gene in uns, im menschlichen Genom, die identisch oder sehr homolog sind mit dem Erbgut der Bierhefe. Diese gemeinsame eiserne Ration von Genen, die zeigt, dass wir eben alle zusammenhängen über einen gemeinsamen Stammbaum.
Doch das ist fast auch schon alles, was von Darwin bleibt. Auf der Suche nach dem Motor der Evolution rührte er einen Mix aus verschiedenen Hypothesen zusammen. Vom Wirtschaftswissenschaftler Thomas Malthus übernahm er die Idee von der permanenten Konkurrenz der Arten um knappe Nahrungsressourcen. Auf die Natur übertrug er Erfahrungen aus der Tier- und Pflanzenzucht. Er vermutete, dass bei jeder Fortpflanzung von Lebewesen zufällige Mutationen entstehen. Aus diesen neuen Formen wähle dann die natürliche Selektion die besten aus. Jürgen Neffe, Biologe und Autor einer Darwin-Biografie, nennt das einen der Geburtsfehler der Darwin-Theorie.
Schon seine Zeitgenossen, Kollegen haben ihn gewarnt: Junge, das geht nicht, da liest ja keiner etwas aus. Bei der Zucht ist ja ein willentlicher Akt eingeschlossen, ein Wissen eingeschlossen. Das heißt, der Züchter muss gucken, der muss aussortieren, das macht ja die Natur nicht. Darwin hat selber später gesagt, ich habe dieses Konzept wohl zu wichtig genommen.
Dennoch hat sich die Idee der Natur als Züchterin der Arten fast 150 Jahre lang gehalten. Ebenso wie das bekannteste Schlagwort, das man mit Darwin verbindet: Survival of the fittest. Längst ist bekannt, dass die Formel ursprünglich gar nicht von Darwin stammt. Er übernahm sie von dem Soziologen und Sozialdarwinisten Herbert Spencer.
Ein in gewisser Weise tautologischer Begriff, denn die Definition steckt sozusagen in ihrer Auflösung. Wenn man sagt, wer ist der Bestangepasste, das ist derjenige, der überlebt, und sagt dann, derjenige überlebt, der am besten angepasst ist, dann sagt das eigentlich nichts aus. Das sagt so viel aus, wie der Sieger ist der gesiegt hat.
Die Formel Survival of the Fittest machte Karriere, weil sie einfach und griffig ist. Darin spiegelt sich die Vorstellung des 19. Jahrhunderts von der permanenten Konkurrenz, dem ewigen Kampf aller gegen aller, in dem nur die Stärksten überleben. Das ist der Kerngedanke des Sozialdarwinismus. Aber die natürlichen Vorgänge laufen nicht nach diesem Muster ab, sagt Joachim Bauer.
Vieles spricht dafür, dass es vor allem ökologische, also aus der Umwelt kommende, schwere Stressoren waren, die das Leben auf der Erde als Ganzes bedroht haben, die solche Umbauschübe angestoßen haben. Wir wissen, dass zum Beispiel in den letzten 500 Millionen Jahren 5 sogenannte Massenextinktionen stattgefunden haben. Das heißt, es ist 5-mal beinahe das Leben auf der gesamten Erde untergegangen. Diesen schweren Bedrohungen des Lebens haben die Biosysteme, also die Lebewesen, ihr eigenes kreatives Entwicklungspotenzial entgegengestellt. Das heißt, sie haben es immer wieder geschafft, dadurch, dass sie ihr eigenes Erbgut selbst umgebaut haben, Schübe zu produzieren und neue Arten entstehen lassen, die dann überleben konnten.
Vor allem von Darwins Idee des allmächtigen Zufalls als Motor der Evolution müssen wir uns verabschieden, sagt Joachim Bauer.
Zunächst mal zeigt sich, dass es nicht zufällige kleine Veränderungen, schon gar nicht sogenannte Punktmutationen sind, die sozusagen aufaddiert dann zur Entwicklung neuer Arten führen, sondern dass es regelrechte architektonische Umbaumaßnahmen größeren Stils sind, die der Organismus bzw. seine Zellen selbst organisiert, die dann dazu führen, dass neue Arten entstehen können.
Diese Umbauschübe verlaufen nicht nach einem äußeren Plan, wie es Vertreter des Intelligent Design behaupten, aber nach festen biologischen Regeln. Die wichtigste: die Biosysteme kommunizieren mit der Umwelt. Sie empfangen Signale und verarbeiten diese. Genetische Werkzeuge, sogenannte Transposable Elements, werden von der Leine gelassen und machen sich an die Arbeit.
Und zwar sehen diese Umbauschübe so aus, dass einerseits Gene von einem Ort nach einem anderen Ort verschoben wurden innerhalb des Erbgutes, vor allem aber, dass Gene verdoppelt wurden und die Kopien wieder ins Erbgut zurück eingebaut wurden.
Interessant dabei: die Organismen verfolgen eine Standbein-Spielbein-Strategie. Die Originalgene werden konserviert und vor Veränderungen geschützt. während die Kopien für Veränderungen freigegeben werden.
Und dadurch hat sich die Chance ergeben, dass diese Kopien ihre Eigenschaften verändern durch die Mutation, der sie unterworfen waren, und dass es quasi dann zur Entwicklung oder Entstehung neuer Gene kommt, die dann dem Gesamtorganismus zugutekommen. Und erst seitdem wir diesen Mechanismus besser verstehen, wissen wir auch, warum in der Evolution es eine systematische Entwicklung hin zu immer komplexeren Lebewesen gibt.
Völlig neu bewertet werden muss dabei auch die Rolle der Gene. Sie sind wesentlich unwichtiger, als man früher annahm.
Ein Gen alleine ist ein Nichts, es kann gar nichts, sondern um aktiv zu werden, um abgelesen zu werden, aber auch um sich zu duplizieren, braucht das Gen die Kooperation mit einem ganzen Kammerorchester von weiteren Molekülen. Und wenn die nicht gegeben ist, dann ist das Gen quasi wirkungslos.
Der Mensch hat 23.000 Gene, sie machen weniger als 2% des Erbmaterials aus. Entscheidend für die Entwicklung des Lebens ist der Teil des Genoms, der früher als wertlos, als Müll angesehen wurde.
Aber hier, in diesen 98% des Erbgutes, hier liegt das Geheimnis der Evolution. Hier sind zum Beispiel die genetischen Werkzeuge aufgedeckt und entdeckt worden, die tatsächlich die Triebfedern und Motoren der Evolution sind. Und das ist eben dieses große Wissensdefizit, das wir im Moment in der Diskussion haben.
Doch die Biologie liefert nicht nur faszinierende neue Erkenntnisse, die Disziplin hat auch ein großes Problem. Das Dogma von der Zufälligkeit der Evolution ist noch so mächtig wie einst die religiösen Tabus.
Es besteht bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft eine enorm große Angst, dann, wenn man die Rolle des Zufalls nicht genügend betont, in die Ecke des Intelligent Design gerückt zu werden von außen.
Es gibt ein Erkenntnisdefizit, vor allem in der führenden Schicht der Biologen, sagt Bauer.
Und die meisten Evolutionsbiologen, die heute zum Beispiel auch Lehrstühle besetzen, kommen nicht ursprünglich aus der Genforschung. Einige haben sich der Genforschung jetzt sekundär genähert, aber die meisten sind ursprünglich Zoologen. Nichts gegen Zoologen, aber wenn sie die wirklichen Daten der modernsten Genforschung verstehen wollen, müssen sie sich schon richtig rein vertiefen. Und das haben diejenigen, die momentan den Ton angeben, in der Evolutionsbiologie leider nicht.
Das mag auch ein Grund dafür sein, warum ein Buch wie Das egoistische Gen von Richard Dawkins eine solche Karriere gemacht hat. Dawkins schrieb in den 1970er Jahren, Gene seien die eigentlichen Herren der Evolution. Im Kampf ums Dasein, so Dawkins, benutzten die Gene auch die menschlichen Körper nur als Biomaschinen, um zu überleben.
Dass sich diese darwinischen Dogmen so halten und dass vor allem die These von Richard Dawkins vom egoistischen Gen so eingeschlagen hat, hat nach meiner Auffassung vor allem mit der intellektuellen Schlichtheit dieser Konzepte zu tun.
Die Wirklichkeit verhält sich genau umgekehrt, so Bauer. Nicht der Egoismus hält die Welt im Innersten zusammen.
Was mir fehlt am Darwinismus, ist die Betonung dieses Aspektes der biologischen Kooperation und Kommunikation. Das Leben vor 3,5 Milliarden Jahren hätte nicht entstehen können, wenn es nicht das Prinzip des Miteinander-Kooperierens gegeben hätte.
Vielleicht hilft es doch, sich an den Urvater der Evolutionstheorie, an Charles Darwin, zu erinnern. Ihm war nichts heilig, was er mit guten wissenschaftlichen Gründen bezweifeln konnte. Für Joachim Bauer ein passendes Motto für die Zukunft.
Mein Wunsch wäre es und meine Vision, dass wir die Ismen, also Darwinismus oder was auch andere Ismen angeht, weglassen und dass wir auf die Fakten gucken, dass wir erstmal uns eingestehen, dass wir vieles über die Evolution noch nicht verstehen und noch erst erforschen müssen. Wir sind erst am Anfang, wir stehen quasi am Anfang einer völlig neuen Epoche der Biologie.